Und siehe da, da begegnete ihn Jesus und sprach, seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht hin, verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen, und dort werden sie mich sehen. Also, es kommt dann später noch eine Begegnung, wo die Maria Magdalena ihn sieht und nun ihn ja, das haben wir ja nicht jetzt gelesen, dieses Noli me tangere, rühre mich nicht an. Sie konnte ihn nicht anrühren oder durfte ihn nicht, weil er geistig war. Und sie war noch ganz natürlich in ihrer Liebe. Aber in einem späteren Zeitpunkt ist sie dann zu ihm hin, als er verschiedentlich zu den Jüngern gekommen, nicht zu den Jüngern alleine, sondern wie er gesagt hat in der Neuoffenbarung, ein jeden, der mit ihm begegnet war und mit ihm zu tun hatte, in der Erdenlaufbahn der Menschen, mit denen er also korrespondierte, so muss man sagen, ist er nach der Auferstehung begegnet, damit sie gestärkt werden und nicht in dem Todesvorstellung verbleiben, dass er nun gestorben ist und alles ist hin, was sie geglaubt haben. Und so ist also Jesus des Öfteren ja zu allen gekommen, aber eben auch zu den Jüngern, die sich ja nun aufgeregt versammelt haben. Und da ist dann die Maria Magdalena hin und ist Jesus zu Füßen gefallen und hat die Füße umklammert. Und das hat er zugelassen. Denn das Füße umklammern ist ja sozusagen das Natürliche. Die Füße sind das, was auf der Erde läuft und was also unserem Willen Ausdruck verleiht, jetzt hierhin oder dorthin zu gehen. Und so ist dieses Festklammern an den Füßen und damit an die Bewegung Jesu gebunden. Ich würde jetzt sagen, dass sie mitgeschleift wird von ihm oder dass sie ihn nicht loslässt und sagt, du gehst, wo du willst, ich folge dir und ich bleibe hier dran hängen wie so eine Klette. Und das ist ja sozusagen dann etwas, was mehr dem natürlichen Menschen und seinen Wunschvorstellungen noch entspricht und deswegen durfte sie das machen, während sie sonst ihn nicht anrühren durfte. Aber später dann, nach der Auffahrung in den Himmel, also nach dem Himmelfahrtserlebnis, als dann in den Jüngern ein neuer Geist erweckt wurde, und das ist auch falsch, es ist in allen Menschen ein neuer Geist erweckt, aber auch jetzt eben in diesen Jüngern, da erkannte erst Maria Magdalena, wer er wirklich war und musste in ihrer Liebe sich natürlich jetzt völlig neu orientieren. Das war kein Ehemann in dem Sinne, sondern das war ja also noch viel mehr. Und deswegen hat sie in einer allerheißesten Liebe an ihm gehangen. Und deshalb hat auch Jesus in der Neuoffenbarung die Maria Magdalena so besonders gelobt, das heißt die Liebe der Maria Magdalena. Denn er sagte, so müsst ihr mich lieben, in der ganz sinnlichen Liebe, ihn umfassen und ihn drücken und ihn nicht loslassen. Und das ist ja das, was man auch Kindern sagen kann, die jetzt nur zu Jesus sind. Du musst ihn festhalten, du musst zu ihm hingehen, du kannst ihn nehmen und dir vorstellen. Oder ist das Kissen, in dem er nun neben mir im Bett ist und ich umfasse ihn und drücke ihn. Mir ist es ja so ergangen immer, weil ich ja gerade diese Leidensgeschichte so furchtbar fand als Kind. Furchtbar jetzt in dem Sinne, dass dem lieben Gott, dem ewigen Gott, so was geschehen ist. Dass die Menschen fähig waren, diesen Gott so was anzutun. Und ich dann ihn sozusagen immer umfasste und sagte, und wenn sie dich alle nicht wollen, ich möchte dich, ich möchte bei dir bleiben. Du musst bei mir sein und ich würde gerne das für dich dann machen, dieses Leiden. Das war so die kindliche Vorstellung. Aber das was die Maria Magdalena mit den Füßen umklammerte. Da klammerte man sich fest und da hat er mich gezogen, ja, bis hierher, bis an diesen Punkt, wo ich jetzt hier sitze. Er hat das ganze Leben hindurch mich weitergezogen. Und so sind wir dann ein Bündnis, wenn man so sagen wollen, der Liebe eingegangen. Und dem folgt man. Und das war ja auch der Grund, weit bevor man dann Neuoffenbarung Swedenborg und dergleichen kennenlernte, dass man die Sachen überhaupt erkennen konnte. Und noch ein Punkt, wenn wir die Swedenborg aufgeschlagen haben, das erste Mal, dann war der Geist der Liebe des Johannes in uns, alles Eigenschaften jetzt verkörpert, der sofort erkennt, was ist es. Ich hatte keine Schwierigkeiten bei Swedenborg, die erste Seite gleich in das richtige Fach zu stecken, wo es hingehörte. Das war für mich völlig klar. Da musste ich gar nicht, naja, es kann das sein und was sagen die Theologen und wie ist denn das eigentlich und wie kam er denn dazu, überhaupt sowas zu schreiben und welche Ausbildung hatte er und was das alles so gibt. Nein. Ein Blick hinein in die erste Zeile und man wusste, das ist er, den ich suche. Und genauso ging es mir mit dem zweiten, als ich dann Jahre später an die Neuoffenbarung kam. Und ich weiß noch genau wie heute, als ich eine Seite aufschlug, das war in den Himmelsgaben. Ich hatte ja das Buch gefunden im Bücherschrank von meinem Vater, aber vor dem mir nie irgendwie angerührt. Also jetzt die Lorbeerbücher. Und jetzt war ich ja bei Swedenborg und ja, dachte, jetzt musst du ja mal weiter gucken, was noch da steht. Und da hatte ich dieses rausgegriffen. Und die erste Zeile schon, die hat mich so ins Herz getroffen und gesagt, das kann nur ein liebender Gott sagen. Und das ist die Johannes-Eigenschaft, nicht des Petrus. Dass wir sofort erkennen und nicht in das Grab, in das äußere Wort eindringen müssen, um nun zu sondieren und zu gucken, wie ist es da. Nein, wir erkennen auf der Stelle, er ist es. Und so ist es also mit unserem Osterverständnis, dass wir erkennen, da ist der ewige Gott. Und durch sein Menschwerden und die Abrundung, dass er nun auch das Letzte, den Tod in uns lebendig erfahren musste, als Mensch und Gott sich quasi scheinbar, muss man sagen, zurückzog, um nun ihn als Mensch diesen Weg gehen zu lassen, damit er auch diese Erfahrung macht und dabei bleibt. Das hat er überwunden und wurde so wieder auferweckt und konnte den vereinigen. Und das ist ja die Vergeistigung oder der Himmelfahrt, das göttlich ewige Jehova mit dem Menschlichen, das er angenommen hat, sich selbst geschaffen hat, aber an das er sich eingezeugt hat und nun miteinander verbunden hat auf Ewigkeit. Und seit dieser Zeit, seit diesem Moment, ist Gott nur noch in Jesus Christus erfahrbar. Der Gott, der ewige, unschaubare Gott, ist praktisch vergangen. Das heißt, die Gegenwart, sondern Jesus Christus an diese Stelle getreten. Und das ist auch das Geheimnis, weshalb der Herr dann zugelassen hat, oder man müsste fast sagen, veranlasst hat, dass der Tempel zerstört wurde. Denn der Tempel war Ausdruck des äußeren Jehova-Gottes mit dem Leuchter, mit den Broten, mit dem hin und her Entsprechungsbilder dieser einen Gottheit, aber unschaubar. Und dafür ist Jesus Christus eingesetzt. Und deshalb wird auch niemals mehr dieser Tempel in Jerusalem aufgebaut werden, wie das viele von den Juden, von den orthodoxen Juden ja fordern oder anstreben. Und um das zu verhindern, hat er ein für alle Mal diesen muslimischen Tempel dort oben bauen lassen, dass der die großen Feinde praktisch des Christentums da oben drauf drohen und verhindern, dass dieser Tempel wieder errichtet wird. Denn das ist vorbei. Und so ist es auch in uns. Nun ist Jesus Christus unser Herr und Heiland. Und ihm alleine geht unsere Liebe und unser Herz.